Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast der Memo, der schon lange nicht mehr dabei war. Guten Morgen.
Hi, guten Morgen.
Ich weiß gar nicht, ob du während unserer Insert Moin Phase schon dabei warst oder ob das noch Breakfast war.
Ich glaube, das war Insert Moin. Noch? Ja? Das war diese alte Homepage, glaube ich.
Ja, dann war es noch nicht
Insert vor Moin. Dem, ja, oder? Also es war auf jeden Fall vor dem Wechsel auf zu IDG.
Genau, und vor dem Wechsel zu Superlevel sogar noch.
Nee. Ja, genau, ja. Dein Sprungbrett. Also Superlevel war doch das Sprungbrett zu IDG. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
Genau, genau. Und nächster Sprung ist dann die Famitsu.
Die Talentschmiede.
Genau. Ja, Famitsu, da liegen die Angebote auch schon vor. Ich werde der fünfte Redakteur dort. Der erste Nicht-Japaner.
Mit Google Translate.
Ja, genau. Ich sitze immer dann so in dem Redaktionsbüro und verstehe kein Wort und sag dann irgendwie 120% und dann rechnen die das um. In 40er-Punkte-System. Ja, du bist natürlich der Memo von den Pixelmachern. Schön, dass du wieder dabei bist. Ansonsten muss man noch was sagen. Du bist natürlich auch von Zelluleute.
Ja, genau. Unser Zelluleute-Podcast, ja. Aber ich meine, ist das nicht irgendwie, nee, es ist keine Konkurrenz. Wir sind ja bei Film. Wir machen ja die wirklich interessanten Sachen.
Und ihr macht die Sachen mit den wirklich guten Stories.
Ja, das, was gesellschaftlich anerkannt ist und was sogar meine Mutter mag. Ich glaube eben, meiner Mutter wird es viel leichter fallen, wenn ich als Beruf Zelluleute angeben würde, der Filmpodcast als jetzt irgendwie Videospielredakteur oder ähnliches, weil ich glaube, bei Film kann sie sich durchaus mehr vorstellen. Filmradio.
Wie lange macht ihr das schon?
Zelluleute? Mhm. Das läuft jetzt, glaube ich, im dritten oder vierten Jahr. Es ist ja, Zelluleute ist ja aus dem Videospielforum entstanden, aus dem Maniac-Forum, aus dem angeblich auch so ein bisschen Game One entstanden ist und Giga und also wo sich ganz viele dieser, sage ich mal, medialen Videospielgrößen tummeln, also Etienne, Simon etc. Und da haben wir uns zusammengetan, Philipp Jordan hatte die Idee, im Forum bekannt als Toffmoff und hat mich gefragt, weil er wusste, okay, ich mache viel mit Film und habe das ja auch studiert an der Filmakademie und haben wir zusammengetan und das hat echt als so eine Trash-Nummer angefangen, aber wir haben richtig gemerkt, umso mehr wir, nenne ich es mal so, prominentere Gäste wie zum Beispiel Eddie zu Gast hatten oder den, wie heißt er von Gameswelt, den Derek, wie heißt er Derek?
Felix,
genau, Felix Rick, sind dann die Klickzahlen immer so ein bisschen explodiert. Es gab immer so kleine Explosionen und so hat sich das dann irgendwie hochgeschaukelt. Aber es bleibt nach wie vor ein Hobbyprojekt für uns. Also wir hatten nie mit dem Gedanken gespielt, das irgendwie kommerziell auszuwerten. Dafür hätten wir auch gar nicht die Zeit. Wir sind ja auch schon alle ein bisschen älter. Und da jetzt vier Leute irgendwie synchron zu halten, neben Jobs und Familie, das ist schon wahnsinnig schwer.
Ich hatte ja immer die Vision, einen Brettspiel-Podcast oder einen Serien-Podcast zu machen. Mhm. Brettspiel hat daran gescheitert, dass man da einfach wahnsinnig oft und viel Leute zusammenkriegen muss und nach einem oder zwei Partien man noch nicht so richtig das Spiel oft in der Gänze erfasst hat. Ja. Aber das kriege ich ja hier auch oft unter. Aber Serien ist immer so ein bisschen das Problem, dass es halt, bis die in Deutschland wirklich als DVD auch legal erhältlich sind und bis man die dann alle geguckt hat, da vergeht immer so viel Zeit und dann ist es für die Internetjugend nicht mehr aktuell. Ja. Also es gibt irgendwie auch keinen guten Serienpodcast so richtig, gell?
Nee, eigentlich nicht. Was mich wirklich überrascht, weil gerade Serien eignen sich ja wahnsinnig gut für als Podcast-Futter.
Ja, also klar.
Für jede Folge irgendwie 15 Minuten Besprechung am nächsten Tag und das wird ja super laufen. Also es muss ja nicht gleich irgendwie so ein 6-Stunden-Podcast-Klopper sein über eine komplette Staffel mit allen Nebenfiguren nochmal in Bezug gesetzt. Mach's doch.
Ja, ich glaube jetzt so mit Watch Ever und wenn Netflix und solche Geschichten stärker kommen und Apple TV, ich glaube, da tut sich noch was. Aber ich kann nicht noch einen Podcast nebenher machen, um Gottes Willen, hör auf. Außer du machst
ja, Familie, ja.
So, wir haben uns, genau, die Herleitung war ja vorhin schon mit Famitsu so ein bisschen da. Ich habe dich eingeladen, weil wir eine kleine Perle auf dem 3DS heute besprechen wollen. Es gibt ja so einige kleine versteckte Sachen im eShop vom 3DS, die gar nicht so groß Erwähnung finden und auch in meiner Twitter-Timeline so fast keinerlei Erwähnung finden. Und das ist doch schade, da wollen wir heute was dran ändern. Und zwar gibt es ein sehr interessantes Projekt, nämlich das Guild 1 ich nenne es jetzt mal Videospielkollektion oder Compilation oder was, wie würdest du es bezeichnen?
Na, es ist so ein bisschen wie so ein Omnibus-Film, was es früher gab, wenn du an so einen Film wie Four Rooms denkst.
Du meinst Speed?
Das ist Speed, ja. Nee, sowas wie Four Rooms, wo sich vier Filmemacher zusammentun und es gibt eine, nenne ich es mal, so eine lose Rahmenhandlung oder Rahmenidee und jeder von den Vieren macht dann 20-minütigen Film und am Ende wird das dann vertrieben als kompletter Film. So ein bisschen war das ein Projekt, man hatte einfach vier Videospieldesigner aus Japan zusammengetrommelt, hat ihnen gesagt, hier, ich habe ein Budget und ihr könnt mit dem Geld machen, was ihr wollt. Und da sind vier Spiele rausgekommen, vier kleinere Titel, die dann eben in dieser Compilation zusammengebündelt wurden.
Alle für den 3DS.
Alle für den 3DS. Und es war lange Zeit fraglich, ob dieses Ding überhaupt jemals im Westen erscheinen wird. Aber Nintendo war dann gnädig genug, sich dann doch irgendwie herabzulassen für Importfans oder Fans japanischer Spielkultur und das Ganze im eShop aber nicht als Compilation zu veröffentlichen, sondern die vier Spiele dann als Einzeltitel. Beziehungsweise drei. Ich glaube, der vierte war dann schon so obskur und irgendwie so ein Comedy-Wortspiel-Ding, dass es dann hier, also es hat es nicht mal in den eShop geschafft. Aber die beiden interessantesten waren dann tatsächlich das eine von Suda51, Liberation Maiden, weil er dann doch eine gewisse Popularität durch Lollipop Chainsaw und solche Titel hier genießt. Und das zweite war Crimson Shroud, über das wir heute sprechen, von Yasumi Matsuno.
Genau, der bekannt ist für?
Für Final Fantasy Tactics.
Mhm. Was glaub, ja hier auch einen jeder, großen Fanbase hat. Ja,
genau. Jeder über 30 wird sich an diese, ich glaube, rückblickend auf der einen Seite sehr euphorisch und enthusiastischen Importzeiten erinnern, die aber auch dann doch recht düster waren, wenn man mal Richtung Taschengeld blickt, Battleline und wie man an diese Spiele gekommen ist. Und dann natürlich Vagrant Story, was auch eher so ein Nischentitel war, und Final Fantasy XII. Final Fantasy XII, das ist ganz interessant. Und deswegen habe ich mich besonders auf Crimson Shroud gefreut, weil er ist ja verschwunden, er ist ja abgesprungen bei Final Fantasy XII. Und zwar unter recht ominösen Umständen. Es wurde damals, gab es eine Pressemeldung und irgendwie so ein Interview, wo lediglich gesagt wurde, dass er unter irgendeiner schweren Krankheit leidet und nicht mehr weitermachen kann. Was sehr, sehr schade ist, weil ich glaube, viele seiner Ideen dem Spiel durchaus gut getan hätten. Aber es gibt Spuren von Matsuno in diesem Spiel. Und ich bin auch deswegen großer Fan, weil wenn es so etwas, sage ich mal, wie eine Autorentheorie gibt, ja, also dass ein Designer, ähnlich wie Suda51, von Spiel zu Spiel so eine erkennbare Handschrift hat, dann hat die Matsuno definitiv. Also,
und wo meinst du jetzt, hat er Spuren hinterlassen?
In Final Fantasy
XII. Ja, genau, okay. Nee, weil das Neue, über das wir heute reden, das ist ja komplett von ihm. Deswegen hast du dich drauf gefreut eben.
Genau, ja. Und weil ich wusste, es gibt so Dinge, die alle seine Spiele verbinden in der Spielmechanik und es war für mich dann besonders spannend, wie viel davon nach so vielen Jahren Abstinenz noch in diesem neuen 3DS-Nischentitel stecken wird.
Mhm. Und Crimson Shroud, ich denke irgendwie immer, das heißt Shrouded Island oder irgendwie sowas. Klingt eher nach einem schlechten Filmtitel. Ja. Crimson Shroud ist ein Rollenspiel, also klar, man hat diese Helden, aber es hat einen völlig komplett anderen Ansatz, als man ihn normalerweise erwarten würde, wenn man jetzt an Final Fantasy oder JRPG denkt. Ja. Nämlich, er nimmt sehr starke Anleihen am Tabletop.
Ja.
Sprich, man sieht die Charaktere, die Figuren haben wirklich auch diese Bleifüße sozusagen. Also es sind wirkliche, ja. Es sind wirkliche Figuren, die sich nicht bewegen, die auf einem Spielbrett stehen. Mhm. Und was man von früher kennt, also ich habe zum Beispiel mit Schwarzes Auge angefangen, bevor ich dann eben Earthdawn, Shadowrun, AD&D und sowas gespielt habe. Da hatte man ja für alle Aktionen, die man gemacht hat, sehr viele mehrseitige Würfel. Also ich habe hier irgendwo noch so ein Säckchen mit einem W20 und einem W8 und solche Geschichten.
Hattest du in der Schule auch so Leute, die sich durch einen 20-seitigen Würfel ein Loch gebohrt haben und das dann auf dem Lederbändchen um den Hals getragen haben?
Nee, ich war der einzige Nerd aus der Klasse.
Ah, okay,
verstehe. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir nie Nerdschmuck gebaut.
Ja, okay, ich auch nicht, aber ich hatte solche Leute.
Es ein gab Freund, so Anführungszeichen.
Nerd-Rankings. Genau, ein Freund, der auf diese Fetisch-Pornos gestanden hat. Aber.
Auf jeden Fall, diese Würfel, wenn die euch noch bekannt vorkommen, kommen in dem Spiel auch vor und man muss die wirklich würfeln. Mit dem Stick kann man quasi so ein paar Würfel in die Hand nehmen und dann wirklich die durch die Gegend werfen und Würfelergebnisse auswürfeln.
Ja. Ja, es ist ja im Grunde ein ganz klassisches japanisches Rollenspiel mit allem drum und dran. Es gibt eine kleine spannende Geschichte, es gibt einen großen Dungeon zu erforschen. Es gibt Kämpfe, aber es wurde eben übersetzt in so eine Tabletop-Pen-and-Paper-Welt im Grunde. Und sie haben einfach alle Elemente genommen, die es eben so gibt. Also von den Figürchen, ja, die dann auch so schön angemalt sind, bis eben zu den Würfeln. Und das ist im Grunde auch der ganze Pitch, was das Spiel so unglaublich angenehm macht. Normalerweise haben ja japanische Rollenspiele diese so ein bisschen diese Möhrenstruktur. Also dir wird wie bei einem Gaul eine Möhre vor die Nase gespannt und dann lauf mal 60 Stunden da durch. Und du hast im Grunde immer die gleichen Einheiten. Also du hast Dorf, Dungeon, Weltkarte.
Genau.
Dorf, Dungeon, Weltkarte. Und das in einem ewigen Loop. Dazwischen hast du Verrat, hast du Freundschaft, hast du Scheitern und Erfolg.
Ein bisschen verklemmte Liebesgeschichte.
Ja, genau. Und das zieht sich ja so durch. Und das Coole ist, dass sich Crimson Shroud auf einen einzigen Loop beschränkt. Also es gibt nur einen Dungeon, es gibt nur eine Geschichte, es gibt nur einen Verrat und es gibt auch nur eine Freundschaft. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil du trotzdem am Ende, das Spiel hat man in 7-8 Stunden durch, du hast trotzdem am Ende schon das Gefühl, ein vollwertiges Rollenspiel gespielt zu haben. Die Geschichte wird abgeschlossen.
Okay. Weil das Setting halt alles so da ist. Es hat alles.
Ja,
so
eben. Alle diese Elemente.
Alle Elemente,
sind da.
Genau.
Ja, und man fühlt sich auch satt danach. Ich habe mir ohnehin gedacht, es sollte eigentlich viel mehr dieser Rollenspiele geben, die auf 7-8 Stunden beschränkt sind. Ähnlich wie auch, sag ich mal, ein etwas aufwendigeres Schwarzes Auge-Abenteuer.
Ja.
Das war ja so in etwa die Länge, die es gebraucht hat, wenn es jetzt, sage ich mal, wirklich etwas größer war.
Ja, da krankt mir auch Ni No Kuni so ein bisschen daran, dass diese eigentlich putzige Geschichte da viel zu lange in die Länge gezogen wird.
Ja, ich hab Ni No Kuni gestern abgebrochen übrigens. Ja, nach dem Vulkan habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist vorbei, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich weiß, worauf es hinausläuft und ich kann dieses langsame Männchen da nicht mehr laufen sehen. Echt, das ich weiß echt nicht, wie man das bis zum Ende durchziehen soll. Das hat einfach so ein unglaubliches Schneckentempo und irgendwann hast du dich an der Grafik satt gesehen. Ja. Das Einzige bei Crimson Shroud, was ich wirklich in die Länge ziehen kann, sind die Kämpfe.
Ja, das und die Texte. Also es ist also sehr fast-paced ist das ganze Ding jetzt auch nicht wirklich.
Ja, es ist so ein, ja, es hat schon ein bisschen was von so einem gediegenen, aber es wiederholt sich nicht ständig, weißt du? Das meine ich damit. Es kommt nicht, weißt du, es kommt dann nicht das dritte Dorf, in dem du nochmal jede Tür und jedes Töpfchen abklapperst. Es gibt überhaupt kein Dorf. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Was ich, da kann ich vielleicht ein bisschen ausholen, wieso das Spiel für mich im Betreff auf den Designer Yasumi Matsuno so interessant ist, dass sämtliche Spiele von Yasumi Matsuno kann man einfach so durchspielen. Also du kannst recht unbeholfen da rangehen und mit ein bisschen Mühe kannst du sie packen. Aber jeder seiner Titel hat so eine Spielmechanik, die es zu brechen gilt. So als würde er in seinen Spielen eine Fährte legen und sagen, okay Spieler, wenn du jetzt hier ein bisschen um die Ecke denkst, dann gibt's einen Trick, ja, wie du schneller ans Ziel kommst oder eventuell sogar so stark wirst, dass du im Laufe des Spiels unbesiegbar wirst. Mhm. Und das hat ein bisschen Crimson Shroud durch dieses Combo-System. Mhm. Ich glaube, 99% der Spieler werden das ignoriert haben. Das Combo-System sieht so aus, wenn man im Wechsel Zaubersprüche benutzt, die unterschiedliche Affinitäten haben. Also zum Beispiel
Also Elemente halt, Feuer, Wasser.
Genau, Elemente, Feuer, Wasser, ohne dass sie sich doppeln im Laufe einer Sequenz. Mhm. Dann kriegt man Bonuswürfel, die man dann für mehr Schaden etc. benutzen kann. Und das Tolle ist, das ist ein System, du kannst das Spiel ohne Probleme, ohne jemals drauf geachtet zu haben oder es sogar geskippt zu haben, das Tutorial, kannst du das Spiel ohne Probleme schaffen. Aber es macht einfach mehr Spaß und ist auch interessanter, wenn du wirklich mal drauf achtest. Mhm. Das finde ich super. Er hat das auch, wenn du guckst, ich meine gerade, es gibt ja heute noch erscheinende auf Kotaku letztens Artikel über Final Fantasy Tactics. Die hatten so eine recht lange Artikelreihe darüber, wie man das Spielsystem überlisten konnte. Aber du hast immer das Gefühl, das sind keine Glitches oder keine Bugs, sondern das wurde in vollem Bewusstsein da reingepackt. Hm. Hast du Final Fantasy XII gespielt damals?
Ja.
Ja, kennst du die Mechanik, die besondere Mechanik von Final Fantasy XII? Ich glaube, das haben wirklich die wenigsten mitbekommen. Es gibt ein Kombo-System in dem Spiel. Wenn du Gegnertypen derselben Monsterklasse immer wieder besiegst, ohne diese Sequenz zu unterbrechen, dann kannst du quasi Levels aufsteigen in dieser Bekämpfungsklasse und kriegst im Laufe sozusagen von dem Steigern in diesen Levels immer bessere Items. Aha. Und es gibt Spieler, die haben es dann wirklich drauf ankommen lassen und haben zum Beispiel 200-300 Skelette hintereinander besiegt, um dort an die fettesten Boni zu kommen. Und, cool. Und das hat jedes seiner Spiele und das fasziniert mich einfach.
Ja, ist interessant, aber das ist genau das, was du sagst. Das macht halt so einen Designer aus. Ich meine, das merkt man bei Suda51 auch. Der, bei dem ist es nicht so die Mechanik, sondern eher halt der Style und der Humor oder die Abgedrehtheit, aber man erkennt eine Handschrift.
Ja.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber mir ging es jetzt genau so, wie du es beschrieben hast. Man kann es völlig ignorieren, dieses Kombo-System. Ich war so ein bisschen überfordert am Anfang, weil ich von Textwüsten mich erschlagen gefühlt habe. Also das ganze Spiel, wie gesagt, es hat Pen-and-Paper-Charakter und es zieht es auch knallhart durch. Also es gibt keinen Sprecher, der irgendwas sagt, alle Dialoge stehen Text auf Bild.
Hm. Ja, also Stammbild,
ja. Du siehst da deine statischen Figuren, die Kamera bewegt sich vielleicht noch so ein bisschen hoch und runter und die Figuren wackeln so ein bisschen. In den Kämpfen siehst du halt durch hin und her wackeln der Figuren, wer jetzt gerade dran ist und leuchten so ein bisschen. Aber das war es eigentlich auch schon. Alles andere ist statisch. Hm. Ja, also du hast Texteinblendungen ohne Ende. Wenn da eine Truhe ist, dann kommt immer, es hat so diesen Dungeon Master Charakter, also jetzt nicht vom Spiel Dungeon Master, sondern eben von dem klassischen Pen and Paper. Du kommst dir vor wie ein Spieler von so einem Rollenspiel und der wie hieß denn das auf Deutsch? Der Dungeon Meister? Nee. Rollenspielmeister?
Also, mich erinnert es am ehesten an Hero Quest.
Ja, du wirst halt so gefragt, möchtest du die Kiste öffnen, möchtest du diesem Kampf aus dem Weg gehen und dann kannst du quasi sagen, was dein Charakter jetzt macht.
Ja.
So, gehe in den Kampf oder würfel einen Mutwurf und schaue, ob du es schaffst. Also Es hat schon sehr stark diesen Charakter, aber dadurch wirkt es auch sehr trocken.
Ja, das Schöne ist ja, dass dann durch dieses Würfelsystem, also um es nochmal zu betonen, alles in dem Spiel wird ausgewürfelt. Ob gewisse Attacken gelingen, wird ausgewürfelt, ob ihr irgendwie flüchten könnt, wird ausgewürfelt. Und man kann natürlich auch scheitern.
Ja.
Also es kann passieren, dass das Glück nicht auf deiner Seite ist. Obwohl in dem Spiel, aber das habe ich zum Beispiel nicht rausgefunden, es wird suggeriert, dass mit einer speziellen Würfeltechnik kannst du bessere Ergebnisse erzielen. Aber ich habe, das wird im Spiel auch erwähnt. Aber wie da genau die Bewegungen sein müssen, die du mit dem Stick ausführst, das weiß ich nicht. Das kann ich leider nicht sagen.
Ja, ansonsten ist es eben klassisches rundenbasiertes Rollenspiel, nur eben, dass du würfelst, genau. Also du wählst aus Attacke, Magie, hast Mana, hast Lebensenergie, kannst dich gegenseitig heilen. Das hat alles sehr klassischen Charakter.
Ja. Das Schöne ist ja, dass, weil du meinst, es ist durchaus am Anfang ein bisschen trocken, aber die Story schafft es trotzdem, also das bisschen Story, was erzählt wird, schafft es trotzdem im Laufe des Spiels so ein bisschen an Spannung mitzunehmen. Also das hat mir ganz gut gefallen, dass man auch zeigen kann, dass Geschichten jetzt nicht unbedingt abhängig sind von guten Grafikeffekten oder generell irgendwie einer aufwendigen grafischen Gestaltung, sondern einfach von einem anständigen Writing, also von Leuten, die verstehen, wie Stories funktionieren.
Ja. Man muss sich halt drauf einlassen. Also wenn man jetzt verwöhnt ist und, also ich habe ja schon gejammert, dass bei Ni No Kuni nicht alle Texte gesprochen wurden zum Beispiel. Ne? Da ist es natürlich das genaue Gegenbeispiel. Also man muss schon wirklich Bock haben auf dieses Spiel. Wenn man sich jetzt seicht unterhalten lassen möchte, dann ist es nicht so ganz der richtige Titel. Man muss sich da schon drauf einlassen und wirklich auch lesen, weil ich habe gemerkt, wenn man dann anfängt, Texte zu skippen, dann verliert das Spiel so den Reiz.
Ja,
weil dafür ist die Spielmechanik dann doch ein bisschen staubig.
Ja, also man muss sich schon bleibt halt nicht viel übrig, wenn man das wegnimmt.
Es hat halt nicht sehr viel Schaueffekte.
Aber fandest du das nicht charmant? Einfach so als visuellen, also weil es gab ja kein Spiel, das bisher gemacht hat und die Idee ist eigentlich so naheliegend.
Ja.
Also ich hätte das eher von einem, sage ich mal, irgendeinem Kickstarter-Projekt oder irgendeinem Prototyp auf der GDC erwartet, als jetzt von so einem gestandenen japanischen Rollenspiel mache.
Nee, ich hätte ehrlich gesagt, also ich habe es eigentlich genau so erwartet, weil es ist genau das richtige Spiel für so eine Collection. Ja, weil es hat einen bekannten Namen und hat dadurch auch die nötige Aufmerksamkeit, um nicht unterzugehen.
Ja.
Oder eben, es wäre wirklich der reinste Nischentitel, wie eben bestimmte Kickstarter-Kampagnen, die sich auch mit 2000 Leuten bloß finanzieren, weil einfach irgendwie Leute Special Editions kaufen von irgendeinem alten Spielkonzept, was es nicht mehr gibt. So, ja. Aber das ist es ja nicht. Es ist ja schon eine neue Idee im Rahmen der Videospiele.
Es gibt übrigens, wenn du es wirklich drauf ankommen lassen willst, es gibt auch einen Second Loop, den man spielen kann. Okay. Also New Game Plus, was dann aber auch wirklich eine aufgemotztere Variante ist. Also du hast dann plötzlich viel mehr Waffen, die du schmieden kannst. Es gibt auch so ein Crafting-System. Du hast neue Zaubersprüche und die Gegner sind eine ganze Ecke härter. Also es ist, man muss sich nicht mit diesen 7 Stunden begnügen, sondern kann auch, keine Ahnung, 15, 20 da reinpacken.
Ja. Wobei eben, also die Spieldauer ist schon dafür, dass es so ein E-Shop-Titel ist, der ja nicht jetzt irgendwie Unsummen kostet. Das kostet ja ein paar Euro. Ich glaube, das ist sogar gerade im Angebot, diese Guild 1-Geschichten,
ja? Ja, genau. Ja, also die 3 Titel, die hier erschienen sind, sind jetzt wohl irgendwie reduziert worden, um dann nochmal Geld reinzuholen, weil ich glaube, das Ding ist dann auch gelaufen. Also das ist so ein kleiner prozentueller Anteil von Spielern und gerade hat man ja auch so viele Must-Have-Titel, die man da irgendwie durchspielen muss. Aber es wäre schön, wenn man sich irgendwie ja für so eine Nische begeistern könnte, so wie man sich ja auch für kleinere Filme begeistert. Also wer ist schon stolz, irgendwie am Ende des Jahres zu sagen, hey cool, ich habe alle Blockbuster im Kino gesehen. Und von den kleinen Titeln, die dann irgendwie wirklich die Zeit besser überdauern oder zumindest interessanter sind durch kleinere und interessantere Ansätze, die dann zu verpassen, das muss ja nicht sein.
Unbedingt. Eine sehr schöne Nummer auf jeden Fall. Und es passt auch wunderbar auf den 3DS. Also es ist auch das ideale Spiel, um so ein bisschen. Der 3D-Effekt kommt natürlich super rüber, dadurch, dass das diese Figuren sind, die auf dem Spielbrett stehen. Das passt absolut perfekt. Ja. Und auch das Würfeln ist natürlich ideal mit diesem kleinen Touchpad unten. Also es ist eigentlich auch die richtige Plattform dafür. Finde es immer schön, wenn Designer die richtigen Mittel finden für das Gerät.
Ja. Ich würde ja fast schon sagen, es ist meiner Meinung nach der beste 3D-Effekt, den ich bisher auf dem 3DS gesehen habe. Weil ich bin einer von denen, die es ausgeschaltet spielen. Also der Effekt bei mir ist immer aus. Aber bei diesem Spiel durch dieses Figürchenhafte ja und diesen Blick quasi wirklich wie auf ein Diorama, eignet sich der 3D-Effekt einfach wunderbar.
Ich weiß nicht, was ihr immer alle habt mit dem 3D-Effekt. Ich habe den immer an, ich finde den immer super.
Ich komme damit nicht klar. Echt nicht. Also nach so einer halben Stunde sehe ich echt doppelt und mir wird auch schummrig und das ist gar nicht gut.
Und das hat jetzt nichts mit dem Wein dazu zu tun, der nebendran steht.
Nee.
Nee. Magst du noch kurz was über Sudas Spiel sagen, weil das bestimmt auch viele
interessiert? Sudas Spiel habe ich leider nicht so viel gespielt, weil ich es ein bisschen öde fand. Die Story ist ganz witzig. Ich glaube, die Story ist noch das Interessanteste an dem Spiel. Es geht darum, irgendwie die Japan wird von, nee, oder die USA oder Japan, ich bin mir nicht mehr sicher, wird von Außerirdischen angegriffen und die Präsidentin, die zufällig so ein ziemlich cooles und heißes Anime-Girl ist, muss sich in ihren Roboteranzug schmeißen, um dann in so einer Top-Down-Perspektive einfach alles niederzumähen, was sich
also in stellt. Ein Schmupp.
Ja, genau. Ja.
Und sie wird Präsident von Japan, genau.
Ja, genau. Am Anfang, es gibt so ein kurzes Intro-Filmchen, in dem sie auch tatsächlich zum Präsidenten gewählt wird, ja, weil sie, keine Ahnung, weil sie irgendwie wahrscheinlich echt so ein süßes Girl ist und dann gibt's aber schon die Invasion und dann muss zurückgeschossen werden. Sie muss ihre Frau stehen und wie sonst als in einem Roboteranzug.
Sehr schön. Ja. Ja, Guild 2 ist schon angekündigt. Habe ich gesehen, aber da vergeht, glaube ich, jetzt noch einiges, bis wir darüber.
Das wird noch dauern und ich glaube, sie werden wahrscheinlich eine Veröffentlichung stark abhängig machen jetzt vom Erfolg der ersten Spiele, die sie hier mit der Guild 1 veröffentlicht haben.
Genau. Also, dann kauft Crimson Shroud.
Shrouded Island.
Genau, und ich freue mich auf den Celluloide-Cast über Shrouded Island.
Ja.
Der neue Film von Verhoeven.
Machen wir.
Gut. Dann danke für deinen Besuch und man findet dich natürlich weiterhin bei den Pixelmachern, auch in der neuen Heimat, aber online natürlich jederzeit abrufbar. Dann danke und Gruß an die Redaktion.
Alles klar, danke für die Einladung.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.